Nein, auf gar keinen Fall. Und dass die Kriegsrhetorik in Frankreich, das muss man aber auch kulturell verstehen. Das muss man im Hintergrund, muss man gucken, was unterscheidet eigentlich die französische Kultur von unserer zum Beispiel. Also Lebensart und Lebensfreiheit und die Bedrohung dieser Lebensfreiheit, die auch so eine Stadt Paris ausdrückt, wenn dort ein Angriff geführt wird, ist man extrem radikal in der Gegenantwort. Also viel aggressiver. In Frankreich werden Kinder anders erzogen. Sie werden sehr frei erzogen, aber wenn sie dann irgendwie etwas mal neben der Spur sind, greift man viel stärker an, man ist viel punitiver orientiert. Frankreich sucht natürlich jetzt, sagen wir mal, den Schulterschluss, den militärischen. Aber historisch betrachtet, glaube ich, muss man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Und der IS ist extrem verbunden, ist ein kriminelles Milieu, es ist eine kriminelle Bande, sie lebt vom Menschenhandel, vom Ölhandel und so weiter. Also man muss in irgendeiner Weise versuchen, es auszutrocknen. Das Kriegsszenario wird am Ende nicht aufgehen. Und wir haben das in Afghanistan gesehen und so weiter. Man kann den Reflex immer verstehen, weil dort schwer bewaffnete Kämpfer sind. Und wir beim IS ja auch das Problem haben, dass wir Menschen beobachten, die kein anderes Ziel in ihrem Leben haben, außer den Anschlag zu verüben. Das heißt, die letztendlich nicht mehr zu bremsen sind. Das ist das Problem, die zu identifizieren, die nicht mehr zu bremsen sind.
Sie haben eben schon angesprochen, dass die Täter in Paris bzw. die Mitglieder des IS auch oft sehr junge Menschen sind. Was ist überhaupt ja die Motivation für diese jungen Menschen, die ja auch oftmals aus Europa kommen? Das haben wir ja auch gesehen bei den Attentäten in Paris, dass das eben auch Menschen aus Frankreich, aus Belgien waren, die sich radikalisiert haben. Was ist die Motivation für junge Menschen aus Europa, sich diesem islamischen Staat anzuschließen?
Das ist eine unheimlich interessante Frage. Ich kann die jetzt beantworten. Ich würde einmal die Frage an alle stellen, die jetzt zuhören. Unter welchen Umständen wären wir bereit, für eine Sache Gewalt einzusetzen? Und dann merkt man, wenn man das mal drüber nachdenkt, das sind Zustände von massiver Ungerechtigkeit und Minderwertigkeit. Und das muss nicht objektiv sein. Ich kann ja in der Schule eine 5 kriegen und kann sagen, ja gut, habe ich nicht genug gemacht. Oder ich kann sagen, es ist ein absolut ungerechtes System. Wir haben in unseren Analysen jetzt, wir betreiben ja dazu Forschung und versuchen es langsam zu verstehen. Und forschen anders als Sicherheitsbehörden. Sicherheitsbehörden müssen schneller handeln, müssen schneller Typologien haben. Wir sehen eigentlich drei Typen von Jugendlichen. Da gibt es die suchenden Jugendlichen, die gehen ins Internet, die gehen in der Welt herum und stellen sich massive Sinnfragen. Und natürlich bietet Religion oder auch bestimmte Ideologien bieten schnelle Antworten. Das sind suchende Jugendliche. Dann gibt es aber auch eine andere Gruppe, die wir sehen, die sucht Macht und Dominanz. Und politischer Extremismus bietet mir enorm viel Macht. Wir kriegen ja relativ viele Versprechungen. Der IS bietet ihnen ganz viel an. Ich kriege Arbeit, Beruf, einen Job. Ich kriege auch eine Ausbildung. Bildung wird angeboten im IS. Das ist ein ganz starker Faktor. Also ich kann dort einen Aufstieg machen. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die sucht Beziehung. Die haben enorme Probleme, Beziehungen zu finden. Und über das Internet, aber auch in den neosalafistischen Szenen und so weiter, bekomme ich doch aus dem Stand in einer ungeheuren Geschwindigkeit all das angeboten. Also es werden Bedürfnisse befriedigt. Interessant ist, auch die meisten merken ja überhaupt nicht, dass sie sich radikalisieren. Wir denken immer so, das sind Jugendliche, die suchen da, dann sind die schon radikal und dann radikalisieren die sich sehr bewusst. Nein, sie gehen in die Gruppen hinein und an irgendeiner Stelle greift die Gruppe über und sagt so, und jetzt musst du auch deine Person aufgeben. Das heißt, sie zwingt mich dazu, komplett alles aufzugeben, nicht zu distanzieren und dann haben sie mich. Das sind so typische Prozesse und anfällig sind sehr viele, weil, machen wir uns nichts vor, wir leben ja hier im Westen, hier in Deutschland, auch in einer Gesellschaft, die Studien berichten das alles, die enorm Druck ausüben. Das heißt, der Erfolg, Leistung, Bildung und so weiter nach der neuen Shell-Jugendstudie, ja, das ist zwar Generation Aufbruch. Aber Aufbruch heißt, ich habe unheimliche Erwartungen und gleichzeitig bei den Ängsten massive Versagensängste. Und Extremismus puffert Versagensängste, verspricht mir ganz schnell Dinge. Ich bin ganz schnell wer, der ich immer sein wollte. Und das bietet mir das an. Wir sehen bei der Radikalisierung auch, über 50% radikalisieren sich bis zur Gewalttat. Also von dem Moment an, wo sie sagen, ich glaube an diese Ideologie, bis hin zu der Verpflichtung auf die Gewalttat binnen von 12 Monaten. Das ist eine wahnsinnig schnelle Zeit. Das ist für uns aber ziemlich wichtig, weil diese 12 Monate merkt man. Ein Umfeld müsste die eigentlich merken.
Die deutsche Politik hat ja jetzt erste Maßnahmen versucht zu ergreifen. Manuela Schwesig hat erklärt, dass sie ja ihren Haushalt aufstocken will, 10 Millionen investieren will, um eben halt die Radikalisierung islamischer Jugendlicher auch stärker als bisher zu bekämpfen. Wie schätzen Sie das ein? Ist das ein erster richtiger Schritt?
Na, das ist ein überfälliger Schritt. Also wir haben ja gesagt, was sind denn 10 Millionen? Das hört sich wahnsinnig viel an. Das ist aber im Grunde genommen nichts. Also ich sage hier in Bielefeld, wir machen Forschung, wir leben hier im Institut von Drittmitteln. Also wenn ich jetzt aus dem Stand 10 Leute einstellen könnte, würden wir die Lücke zwischen Forschung und Praxis schließen können. Und das versteht man dann nicht, wenn man forscht, dass wir also uns da bemühen müssen, jetzt um Drittmittel, um etwas zu beforschen, was gesellschaftlich hochrelevant ist. Also das ist schon gut und wir stehen natürlich, wir werden auch gefragt. Also Bielefeld wird angefragt, auch von Ministerien. Politik nimmt das ernst. Also ich würde nicht zu viel schimpfen, die nehmen das ernst. Die fragen auch nach, man, wir führen auch viele Gespräche. Aber was mir klar ist in einer Universität ist, dass wir mit der Forschung viel mehr Möglichkeiten haben. Und man muss uns jetzt auch befähigen. Das heißt, wir können zum Beispiel bestimmte Fälle sehr viel längerfristig und sauberer und genauer analysieren. Wir arbeiten mit vielen Ländern zusammen, wir arbeiten an Risikoabschätzungsmodellen. Das müsste man eigentlich unterstützen. Was jetzt unterstützt wird, sind viele Praxisprojekte. Da gibt es einen wilden Markt von Deradikalisierungsprojekten und Trainings und so weiter. Das ist ja auch ein Markt. Wir haben viele Leute, die haben befristete Jobs, machen die in Projekten, studieren, soziale Arbeit, Pädagogik oder was auch immer, gehen dann in Zwei-Jahres-Projekten, dann schüttet ein Ministerium Geld aus und dann gehe ich eben in den Bereich Islamismus hinein. Das funktioniert so nicht. Also da müssen wir eine bessere Struktur dran bringen. Da müsste man im Ministerium nochmal überlegen, ob man nicht jetzt bestimmte Institutionen fördert. Und da würde ich schwer raten, guckt euch mal unser IKG hier in Bielefeld an. Da sitzen gute Leute und ich habe Angst, die gehen in ein anderes Feld. Eigentlich wüsste ich jetzt, was man noch alles machen könnte. Aber 10 Millionen ist nichts. Also wir gucken uns doch mal an, was für Bankenrettung ausgegeben wird. Und hier geht es um Terrorismus.